neuer Monat, neues Glücks,
Glücksgefühl.
Neues Glücksgefühl, genau. Gut gerettet, nicht. Tales out of the pot, eine neue Folge versus. Wir sind immer noch in unserem tollen Spiel.
Battle of the Platten!
Battle of verrückte Sachen. Nils und Dennis immer noch mit am Start. Oh, hi. Heute reden wir über Slipknot Iowa gegen Fear Factory.
Soul of the New Machine.
So sieht das aus.
Yo, Logan Hogan.
Wer will denn mal los?
Mein Gott, ey.
Heute Morgen ein Clown zum Frühstück. Ach, ja, oder zu viel Zucker von den...
Zu viel Zucker.
Zu viel Zucker.
Genau.
Wer möchte denn anfangen? Oder mit welcher Platte fangen wir an?
Ah, schwierig. Ich glaube, ich würde mit der Fear Factory anfangen. Also,
ja, ist besser.
Also ich habe die Platte seit langem mal wieder gehört. Also ich habe die wirklich lange davor nicht mehr gehört.
Bevor du es weitersprichst.
Ja.
Mich würde mal interessieren, wie deine Meinung zu der Platte ist oder war, bevor du sie wie nach der langen Zeit
Boah, deutlich besser. Also die ist schlecht gealtert, finde ich.
Tatsächlich, das war genau meine Meinung gewesen. Ich war also echt schockiert. Also schockiert ist jetzt übertrieben. Ne?
Also die hat auf jeden Fall Gesundheit. die hat auf jeden Fall also ich habe die besser in Erinnerung gehabt.
Ja.
Und ich habe die jetzt beim Hören da waren halt immer noch so die starken Momente drin, die sie halt auch früher schon hatte. Aber insgesamt war ich überrascht nach so vielen Jahren. Also ich weiß nicht, ob das vielleicht auch falsche Vorstellungen in meinem Kopf war, dass man die anders abgespeichert hatte. Aber für mich hat die nicht mehr diesen Reiz, den die früher hatte. Ist sicherlich auch nicht das beste Album von Fear Factory, muss man sagen. Ne?
Für manche tatsächlich ja.
Das Schlimme ist, dass ich da immer früher, also bevor ich jetzt wieder gehört habe, immer für mich so abgespeichert hatte, das ist so Fear Factory's Burn My Eyes. Weißt du? Keine Ahnung warum.
Nee.
Das fand ich aber nicht.
Ja, das hätte ich jetzt auch gesagt.
Ja, nein, von dieser Rohheit und von der Aggression, das hatte ich so ein bisschen. Die technisch bessere Platte und auch meine Lieblingsplatte ist ganz klar die Manufacture von denen. Ja.
In die ich übrigens auch nochmal reingehört habe. Und also
die besser gealtert.
Die ist besser gealtert.
Ja, viel besser.
Die kann man auf jeden Fall immer noch sehr gut hören, finde ich. Aber bei der Platte muss ich leider sagen, die hat diesen Reiz, den Fear Factory für mich ausgemacht hat. Die haben ja immer so einen sehr, sehr coolen Mix gehabt. Der ist noch da, aber gerade dieses, ich weiß gar nicht, ob es der Sound ist, ob es einfach das, ich kann noch nicht mal genau konkret sagen, woran die gealtert ist, dass die sich nicht mehr
die
so
Riffs,
gut für mich
die anhört. Damals schon gespielt haben, die sind 150 Milliarden Mal von 3887 anderen Bands in den Jahren darauf gespielt, gedengelt, geklöppelt, gesonst was worden. Unter anderem auch von Fear Factory selber.
Mhm. Meinst du, das allein ist der Grund, dass die so schlecht gealtert
also
ist?
Also für mich auf jeden Fall. Also für mich ist auf jeden Fall, als ich die damals gehört habe,
war das sehr frisch, was da kam?
Es war total frisch. Ja. Sowohl vom Soundgewand her, dieses Dumpfe, diese Gitarren, diese
Welches
sägende.
Jahr ist die 93, 92?
92.
92, ja. Mit diesem Staccato Industrial Einschlag, das hattest du. Also ich zumindest kannte jetzt keine andere Band irgendwie zu dem Zeitpunkt.
Ich jetzt auch nicht, tatsächlich.
Die ähnlichen Sound gemacht haben mit dieser Death Metal Kante da drin. Natürlich hast du Industrial Metal schon gehabt zu dem Zeitpunkt.
Ja, auf jeden Fall.
Aber gerade der Gesang von dem Burton Seabell, gerade auf der Platte.
Oh, dieser Clean-Gesang, ne? Wenn so diese Passagen einsetzen, wo diese.
Da war also er noch ein, ja, da war er, ja, genau, der Clean-Gesang war deutlich anders als bei der Demanufacture.
Ja,
sehr steriler, nicht, sag mal so, er hatte noch kein wirklich gutes Gespür für Melodiebögen.
Absolut nicht, aber. Ja. Das war ja damals, als man das so das erste Mal gehört hat, war das ja so was völlig Eigenes.
Frisch.
Das
genau. War frisch. So, und dann kommt, dann hast du dieses Staccato-Geriffe plus diesen,
ja, diese Double Bass. Auch, ne?
Ja, also, mit der Double Bass dann da drunter. Ja. Das hatte ich vorher so in dem Rahmen noch nicht gehört, dass einer.
Also sautreibend, ne?
Das, genau. Ja. Und dann kommt dieser Death Metal-Gesang, der hat ja am Anfang auf der Scheibe hat er ja noch richtig gegrölt. Ne? Ja. Jetzt nicht so ultra tief. Aber der hatte eine unfassbare Wucht in der Stimme drin, wenn man sich jetzt nur mal den Gesang anhört.
Ja, absolut.
Aber es wurde danach 130.000 Mal irgendwie von denen selber in allen Varianten gespielt und auch von anderen Bands. Also das ist bei mir, glaube ich, das Problem.
Ja, ich verstehe, was du meinst. Ich finde aber nicht, dass das alleine die Platte hat schlecht altern lassen.
Ich finde, also nach heutiger Sicht darauf, finde ich da tatsächlich nur noch so 2-3 Songs wirklich gut. Und der Rest klingt wie Ausschussware.
Also die Qualität innerhalb der Platte ist auf jeden Fall, da ist viel Wegschmeißzeug mit zwischen, wo du so denkst,
oder die drei Songs sind einfach so proportional besser, dass das andere wirkt wie B-Seite. Ne? Sind die drei Songs auch für die drei Songs, die jetzt gut sind auf dem Album, nach heutiger Sicht trotzdem auch jetzt nicht mehr so das Gelbe vom Ei. Weil die teilweise auch einfach eine Minute zu lang sind.
Ne? Ja.
Also Scapegoat zum Beispiel.
4:33.
Ist mindestens eine Minute zu lang für das, was da drin passiert.
Ja, dann sind die ersten drei Songs die
besten. Ja, richtig. Genau. Also nach 3 Minuten bin ich mit dem Song eigentlich fertig und denke mir so, jetzt könnt ihr euch die nächste 8 Minuten noch. Ja, gut, okay.
Aber was man halt auch sagen muss, die Platte war meines Erachtens nach der Grundstein für die deutlich besseren Sachen, die noch danach kamen.
Ja, natürlich.
Ja, würde ich gerade sagen.
Also das war halt so der Auftakt für, als sie frisch war, als ich die gehört habe, bin ich total überwältigt gewesen von dem, was ich da gehört habe. Das war einfach krass. Wäre trotzdem nicht unbedingt dieser Clean-Gesang so richtig ins Konzept gepasst. Das ist halt einfach nicht meine Baustelle. Ja,
weil der auch damals schon nicht gut war.
Ja, der war damals
das
schon
nicht gut. Das hat stilistisch reingepasst?
Ja.
Aber singen konnte der Bell nie.
Nein. Aber auf
Platte, ja.
Ja, auf Platte.
Aber überleg mal, was sie damit auch wirklich losgetreten haben.
Ja, natürlich. Ja.
Naja, das ist ja heute dieses Konzept, ich böke in den Strophen und ich singe in den Refrains.
Metalcore!
Ja, wollte ich gerade sagen, Es alle dying und wie die ganzen Schwachköpfe alle heißen, das ist die Blaupause, Formel für das, was danach irgendwann mal kam. Darf man nicht vergessen.
Auf jeden Fall haben die halt etwas Neues geprägt und auch mit der Platte. Ne?
Und die waren sehr mutig.
Und ich muss sagen, ich finde halt die harten Riffs von denen, die haben halt so Eier, ne? Das ist halt, wenn du dieses Schlagzeuggewitter mit diesen wirklich harten Riffs hörst, das hat halt richtig Eier, ne? Das ist immer noch richtig, richtig fett. Und ich finde die Platte leider schlecht gealtert. Ich finde leider auch die Songqualität in sich, wie du schon gesagt hast, so 2-3 wirklich noch gute Songs dabei. Der Rest ist, der läuft so durch.
Erstes Album waren auch Songs, die wahrscheinlich auch schon ein paar Jahre im Petto hatten.
Ich glaube, die nächste Platte danach,
die hätten wir ziehen müssen. Die Manufacturer.
Die hätte alles kaputt gehauen.
Ja, wahrscheinlich.
Ich glaube,
da hätte bei mir auch keine 2 Meinungen gegeben.
Ey, aber die Platte, also jetzt unabhängig davon, wie wir gleich Punkte vergeben, das wird sich dann ja eh noch herausstellen, wie gut auch eine andere Platte gealtert ist in dem Fall.
Jo.
Aber ich sag mal, danach, die D-Manufacture, da war halt, als die dann rauskam, da hast du halt gedacht, ey, das ist unfassbar.
Ne? Da habe ich erstmal doof geguckt, als er nicht mehr gebürgt hat. Also nicht mehr gegrunzt hat, sondern eher gebürgt.
Der Gesang hat sich geändert, aber das Musikalische war halt immer noch so hart on point und dann wieder dieses ganz offene, cleane mit diesem Melodiebögen und dann wieder zurück in diese Härte. Die waren dann besser und ausgereifter. Du hast halt gesehen, dass die da eine Entwicklung vollzogen haben.
Ja, aber viele Leute haben aber auch gesagt, dass sie bei der Soul of the New Machine das halt eben genau mochten, weil das ja nun mal auch so thematisch mit diesem maschinellen und so, ne?
Zwei Demos waren immer das Beste.
Immer die Demo.
Vor dem Demo, als sie noch im Proberaum alleine waren, weißt du, und niemand dabei war, da waren die am besten. Aber am besten waren die ja tatsächlich, bevor die eine Band wurden. Ne, als der Dino Casares alleine in seinem Zimmerchen gesessen hat bei Moody und Fuddy, ne, und dann Gitarre gespielt hat. Da waren Fear Factory tatsächlich am besten.
So ist das nämlich.
Ja, mit seiner Akustikgitarre, als war 6.
So Leute,
Jahre.
Iowa.
So.
Iowa.
Darf ich nur eine Sache zu Beginn sagen?
Auch schlecht gealtert.
Ja, aber wie aggressiv die immer noch ist.
Mm.
Also die ist nicht gut gealtert, auch die nicht.
Nee, das stimmt, ja.
Aber, und die ist 98, 99, die ist vor 2000 irgendwie rausgekommen,
meine
ich.
Ja, du erschlag mich tot.
Aber wusste ich jetzt nicht genau. Ich hätte jetzt mal 98, 99 gesagt.
2001.
Echt?
2001? Anfang des, ja, ja, 28. August 2001. Ja.
Ah, krass. Ich hätte gedacht, dass die noch vor 2000 rausgekommen ist. Aber nee. Ich finde, also auch die nicht gut gealtert, aber diese Aggressivität, die da drin ist und was du da alles für Sachen aus diesem ganzen Crossover-Zeug der 90er Jahre hörst, gerade zum Anfang, ich weiß nicht, welcher Song das ist, der mit diesem Gescratcher auch losgeht. Ey, da hörst du
der
so
auf dem Album davor noch viel, viel mehr war, ne? Genau.
Ja, ja, aber und da sind ja auch noch so ein paar Passagen bei. Und ich finde einfach immer noch bei Slipknot, diese, die haben ja auch diese zusätzlichen Percussion-Typen dabei, aber ich liebe halt die Toms, ne, wenn da draufgehauen wird und du richtig so bam, 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 ja, ne, so dieses Knallen von den Toms hast, was halt einfach so eine Stimmung produziert.
Ja. Ja. Der Schlagzeuger, wie ist der, Joey Jordison oder was?
Ja, ja, genau.
Aber der war ja auch einfach nur gut.
Ja, muss man einfach
der
sagen.
Der Typ war einfach nur gut, da war ein Klopper.
Ja.
Also der
hat richtig draufgehauen.
Ja, der hat Schlagzeug gespielt und nicht Schlafzeug. Ja. Also muss man auch ganz klar sagen. Und
aber vielleicht hat er ja ein Schlafzeug Schlagzeug gespielt.
Ich habe keine Ahnung. Im Schlafanzug.
Wir vielleicht haben auch das. Immer so Ganzkörperanzüge.
Genau.
Vielleicht hat er die zum
Schlafen.
War das ein Schlafzug?
Sein Schlafzeug.
Genau, da war Schlafi. Hase. Also krasse Platte auf jeden Fall. Ich kann mich daran erinnern, als ich die damals reingeschmissen habe. Ich weiß gar nicht mehr, wer mir die gegeben hat. Ey, schlag mich tot. Alleine also dieses Intro und dann der Opening Track hier, wo war das?
People equal shit. Oder so.
Boah, ey, war das eine Kampfansage?
Also, und der ballert einfach.
Der ballert wie die Sau, der ist absolut roh. Der Gesang von Corey Taylor auf der Scheibe, danach
Aggressivität, die der auf der Platte hatte, hat er nie wieder so.
Weder vorher noch nachher. Ja, also ja, ich weiß, Nils, du liebst das Album, das erste, noch ein bisschen mehr. Auch da ist der Gesang unglaublich gut.
Ja.
Ne? Also gerade You Can't See California Without Marlon Brando's Eyes. Also alleine die Passage, wenn der die birgt, ist der Hammer, ne? Aber auf der Scheibe, wenn der Typ People Equal Shit reinbirgt, da habe ich das Gefühl, ey, Alter, der ist vollkommen ausgerastet.
Und du siehst die Rotze fliegen, ne?
Du siehst die Rotze fliegen, du hörst die Wut in
unter
jeder
seiner Maske.
Aber du hörst die Wut in jeder gottverdammten Zeile. Und auch da muss ich sagen, vom Sound her, ihr sagt so, ich glaube, soundtechnisch war das jetzt nicht mehr so, wo ihr meint, dass das up-to-date
soundmäßig auch ein bisschen. Da sind einfach Riffs bei, die du heute nicht mehr so spielen
ja,
willst.
Ja, da sind diese New Metal-Lieder.
Ja, 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 genau. Aber generell, Songstruktur und so weiter, Aufbau ist eigentlich geil. Absolut.
Die Songs ist auch schon eine sehr reife Band auf der Platte.
Das merkst du?
Ja, ja, total durchdacht.
Und das ist leider das, was ich finde, was sie ab der Platte danach verloren haben. Was heißt verloren? Wo es deutlich weniger geworden ist. Du hast gemerkt, dass die mehr im Business angekommen sind und dass da Produzenten halt mehr gearbeitet haben.
Ja, da war hier dieser Ross Robinson.
Ja.
Der Platte auch mit oder produziert hat. Ich glaube, das erste Album auch, aber da war ein anderes Budget dahinter.
Habt ihr damals mal die Live-Show gesehen, wo der Joey Jordison auf der Metallica-Tour den Lars Ulrich bespielt hat sozusagen?
Ja, ja, genau. Boah.
Da war Metallica-Songs auch mal ein ganz schönes Fund, ne?
Genau.
Also ich möchte jetzt hier kein
Lars Ulrich dissen. Naja, gut, aber Dave Lombardo hat dann auch mal mitgespielt.
Genau. Und,
also, naja, gut, der war auch besser als Ulrich.
Ja, ne? Scheiß drauf, ne?
Stefan hat damals auch da mitgespielt und er war auch besser als Lars Ulrich.
Aber ich muss sagen, also ganz ehrlich, die Songs, die der Joey Jordison geballert hat auch zu den Metallica-Songs, das war schon geil.
Ja.
Und auch, es gibt glaube ich ein oder zwei Songs auf YouTube, wo der auf einer Satyricon-Tour dieses Schlagzeug spielt.
Habe ich nicht gesehen.
Wo der Frost halt krank geworden ist.
Hat sich
eine Erkältung geholt. Hat sich ein Schnippi wahrscheinlich verkühlt. Ja.
Ja.
Ist halt Frost.
Ja. Frost.
Ha. Und auch da muss man sagen, der Typ hat einfach nur Fund gehabt. Ne? Und der konnte halt wirklich auch sich einigermaßen gut halt an andere Songstrukturen adaptieren. Ja, weil er hat jetzt halt die Metallica-Songs nicht so gespielt, als wenn er bei Slipknot spielen würde.
Der hatte auch einen wirklich richtig guten Geschmack, was sein Instrument angeht. Also der hat ja damals mal dieses Signature-Snare rausgehauen. Mhm. Ich weiß nicht, ob der Knödi sich gekauft hat damals oder ich weiß ja nicht, oder Carsten Dannert, ey, schlag mich tot. Aber das Ding hat einfach nur geknallt wie die Sau. Also da hast du auch gemerkt, der wusste genau, was der will.
Also Attack, Attack, Attack. Ne?
Attack ja. hoch drei. Da hat selbst ich als Nicht-Schlagzeuger draufgehauen und habe gesagt, boah, alles klar, klingt geil, kannst du hin, kannst du, ist
gut. Aber was ich witzig fand jetzt noch, ich habe vor kurzem irgendwie, ich glaube, das war ein Podcast-Mitschnitt, wo der Corey Taylor da war und da ging es halt um das Signing vor der ersten Platte. Und die hatten ja mehr oder minder schon einen Deal, ich glaube bei Sony.
Also wir reden jetzt von dem Major-Debüt sozusagen, ne?
Weil,
das Major-Debüt ist ja das zweite Album und das erste mit Corey Taylor sozusagen.
Genau. Ja. Da hatten die eigentlich schon einen Vertrag mit Sony nahezu sicher.
Ach krass.
Aber es gab dann eine Art Vorspielen. In Las Vegas gab es dann irgendwie eine Show und da war dann irgendwie der Chef von Sony auch da. Und es ging halt darum, Slipknot ist die Zukunft der Musik, so nach dem Motto wurde das vorgestellt. Und da hat der Sony-Typ gesagt, wenn irgendjemand diesen Deal abschließt, dann ist der hier raus. wenn das die Zukunft der Musik ist, dann möchte ich sterben oder irgendwie sowas, hat er halt gesagt.
Dann möchte Sony nicht dafür verantwortlich sein, die Musik zerstört zu haben.
Dann haben die ja danach, ich glaube, bei Roadrunner gesigned.
Ja, die sind bei Roadrunner.
Und dann haben die dem... Nachdem die dann Platin irgendwann bekommen haben, ich weiß nicht, ob dann für die zweite Platte war dann, glaube ich, Platin.
Die erste ist.
Aber auch die erste ist, gegangen. Ne? Aber dann haben sie ihm nachher irgendwie Rosen geschickt mit irgendwie, wir sind die Zukunft der Musik, dann stirb mal, so nach dem Motto, ne? Irgendwie muss da wohl dann mal.
Und danke fürs Nichtsein,
so nach dem Motto. Also irgendwie, ich kriege das nicht ganz genau zusammen, aber ich hätte das jetzt irgendwie in so einem Podcast, wo der war, mitbekommen.
Das muss man aber auch sagen, dass als das Debüt rauskam, haben die aber auch alles richtig gemacht. Die haben gespielt wie die Scheiße. Mhm. Roadrunner hat die Werbetrommel gerührt wie die Scheiße.
Aber richtig krass, ja.
Also, absolut. Und nochmal.
Die waren jetzt erst bei Viva und ich weiß gar nicht alles. Also unabhängig von Viva Metalla, es war ja ein Phänomen eigentlich. Slipknot war nicht nur einfach nur eine Band,
und die
es
haben
war ein
halt
Phänomen.
Schlau und haben natürlich schlau als Single die Wait and Bleed rausgehauen, ne?
Ja, richtig. Und der Song, der hat ja sowohl diese Eingängigkeit auf der einen Seite, als auch die, sag ich jetzt mal, Hüpf-Agro-Attitüde
und
der
Rohheit.
Und das war End-90er, aber, aber das war auch immer so ein bisschen mein Knackpunkt bei Slipknot, dass die mir von Anfang an zu kommerziell aufgebaut waren.
Ja, klar.
Ne? Also das hat mir jetzt nicht so, dass ich sage, immer die erste Demo von irgendeiner Band war das Beste oder so. So ja nicht, aber wenn du halt, du bist ja als Metaller in einer Zeit groß geworden, wo Metaller immer die Außenseiter waren, die Mucke nicht irgendwo akzeptiert war und du immer das mit deinen Kumpels zusammen gehört hast und die Außenwelt da draußen immer nur gesagt hat, ach, da sind wieder die langhaarigen komischen Typen.
Ist
und
ja
dann,
eh nur eine Phase, lass die Jungs mal.
Genau, lass die Jungs mal. Und dann kam auf einmal so eine Band, die auch sehr hart war, aber irgendwie kommerziell und auch so eine gewisse allgemeine Anerkennung genossen hat in einem gewissen Rahmen.
Findest du?
Ja, finde ich schon. Wenn über so ein Nischenprodukt Axt und Headbangers Ball und so diese kleinen Dinger dann auf einmal auch zu den normalen Zeiten in den normalen Programmen bei MTV oder Viva, ich weiß es nicht mehr, dann auf einmal Slipknot-Songs dazwischen
kam. Das hatte
wirklich
weniger mit der Musik zu tun. Also ich glaube, da ging eher um das Image, was die hatten.
Mag sein, aber die haben sich auf jeden Fall anders verkauft und anders in den Markt gelegt als andere Bands. Und
ich denke, am Ende kannst du sagen, das Marketing war damals schon gut aufgestellt von denen.
Ne? Absolut. Die sind, egal wo die reingekommen sind, ob das jetzt bei Viva oder sonst was war, die haben erstmal angefangen, das Studio auseinanderzuschrauben, haben sich benommen wie die offene Hose und haben versucht, ich sag mal, so diese...
Zu provozieren.
Ja, das, was Motley Crue in den 80ern gemacht haben, ich sag mal, dieses Böse in der Musik.
Das haben die halt da neu gespielt.
Genau, dann haben die haben den Rock'n'Roll wieder reingebracht. Aber musikalisch fand ich die, haben die etwas gemacht, was es zu dem Zeitpunkt in dem Rahmen nicht gab. Also von daher finde ich das relativ schwierig, das als kalkuliert anzusehen. Weißt du, was ich meine? Die haben Songs geschrieben.
Ich weiß, was du meinst.
Ja, das gab es
nicht. Die haben halt was Neues losgetreten, definitiv.
Genau.
Aber die haben es auf eine Art gemacht, die es mir in der Phase meines Lebens ein bisschen unsympathisch hat erscheinen lassen. Ich kann das gar nicht so ganz genau differenzieren,
die woran... Die waren irgendwann mal omnipräsent. Entschuldigung, hat Blumen gegessen.
Ja.
Am Ende muss man aber auch sagen, dass du halt da ganz klar, dass man so sehen muss, dass die halt wirklich da einem ganzen Genre, also ich sag jetzt mal Vorsicht, dem New-Metal-Genre, ganz klar gesagt haben, wir haben alles das, was ihr auch habt.
Nur noch ein bisschen mehr.
Aber nur noch ein bisschen mehr.
Ja.
Und ficken euch jetzt richtig hart.
Was hattest du denn damals?
Aber New Metal ist ja da erst so wirklich groß geworden.
2001 waren wir ultra fett drin.
Ja, ja.
Kann sagen, Limp Bizkit, wie hießen die, Papa Roach.
Ja, war alles, ne?
Das war alles um die 2000.
Linkin Park.
Aber da war keiner von denen so hart.
Nein, das meine ich ja.
Genau.
Die haben die gleichen Werkzeuge gehabt wie alle im New Metal Bereich. Die haben den gleichen Scratch-Scheiß gemacht wie Limp Bizkit. Die haben das gleiche bla bla bla, das gleiche bla bla bla, das gleiche bla bla bla. Aber die haben die alle gefickt. Mit ihrer Arroganz, mit ihrem Marketing, mit ihrer
Die haben halt
mit ihrer
noch mal,
Härte.
Ja, die haben, glaube ich, aber auch noch mal einfach anders polarisiert, auch durch diese Masken und durch dieses Erscheinungsbild.
Weil es frisch war zu dem Zeitpunkt wieder.
Ich weiß nicht mehr, in welcher Sendung die bei irgendeiner Tonight Show, wo die da auch das komplette Studio auseinandergenommen haben. Da
gab es einige von, glaube ich.
Ich glaube, da gab es mehrere von. Da gibt es auf jeden Fall immer noch mal so Snippets, die man sich angucken kann. Das ist schon geil, was die da machen.
Ja,
und dann einmal, also ich glaube, diese Schockwirkung, die erzielt haben, hat halt einfach nochmal einen völlig anderen Charakter gehabt, als so diese ganzen, ich sag mal, Papa Roach, ich mach mir schwarze Fingernägel und hab...
Das sind wieder deine Playmobil-Figuren von früher, ne?
Playmobil-Figur und irgendwie ein Kettchen um und stehe dann da und schrei ganz traurig.
Genau. Und werde komplett gesponsert von Dickies.
Genau, und dann hast du halt... Und dann hast du halt da irgendwie, ich weiß nicht, wie viele Dudes am Ende waren, 9... 10 mit ihren ganzen Trommlern und DJs und keine Ahnung was. Ich glaube, die waren zu 8, 9.
8 waren die, glaube ich.
8 waren das, muss man
sagen. Ja, weiß ich gerade nicht.
Terra, Mick Thompson, Jim Root, Joey Jordison, Sid Wilson, Paul Gray, der Basser, dann der Sean Bla, der Clown. Und wie hieß der eine nochmal? Da war da, glaube ich, noch so ein Percussion-Handy bei 8 müssen es sein, glaube ich. 8 oder 9, ne? Ich meine 8. Guck mich jetzt alles so doof an.
Ja, dass du den ganzen Namen weißt.
Weiß ich auch nicht. Ich glaube, war wahrscheinlich auch die Hälfte.
Also aktuell sind es tatsächlich 9.
Ja. 9? Ach, okay.
Ja.
Krass.
Guck mal, ohne dass ich das weiß, sage ich die richtige Zahl.
Krass.
Ich nehme die 9. Lass mal gucken. Wer war da? Corey Taylor, guck mal, James Root, Mick Thompson, ja, Sid Wilson, Sean Crane, der Clown, genau, Chris Fehn, der hat mir gefehlt, Paul Gray und Joe Jordison. Das war die Besetzung bei der Iowa.
Ja. Und jetzt hast du halt Sean Crahan, James Root, Mick Thompson, Corey Taylor, Sid Wilson, Alex Venturella seit 2014,
okay.
Michael Pfaff, Jeff Karnowski und Eloy Casagrande, Schlagzeuger.
Ja gut, das ist aber der neue Drummer. Genau. Alter, da haben die sich ja wohl absolute Tier an Bord geholt. Junge.
Aber der ballert auf jeden Fall.
Der braucht keine Mikros. Der braucht keine Mikros beim Schlagzeug.
Der hat viel Verschleiß auf jeden Fall. Der
ja, ja, sowohl physisch als auch an seinem Material.
So, sagen wir mal.
Ja, lass mal in die Punkte gehen und machen wir ein kurzes Break. Notieren wir wieder was. Bis gleich. Welcome back.
Who wants to begin?
Guck mal, das sieht ja fast so aus wie bei mir. Du hast diesmal Summen drunter geschrieben, das ist ja richtig geschickt.
Ja.
Habe ich gerade auch gemacht.
Ich nicht. Verrückt.
Ja, I'm sorry.
Ah, ich fang mal an. Also mal abgesehen davon, dass der Nils mich hier verwirren möchte, weil er Foo Fighters und Slipknot vertauscht hat.
Nein, der heißt auch nicht Foo Fighters, der heißt Foo Fighters.
Foo Fighters. Also Fear Factory.
Foo Fighters.
Fang ich mal an.
Übrigens ganz kurz.
Ja.
Foo Fighters, hier Christopher Walken. Ne?
Ach ja, stimmt. Genau.
Fighters.
Geil.
Habe ich tatsächlich jetzt... Gestern oder vorgestern habe ich den James Bond gesehen mit Christopher Walken als Bösewicht.
Das war, warte, im Angesicht des Todes.
Das ist vollkommen richtig, genau.
Der letzte mit Roger Moore
und der
Soundtrack von Duran Duran.
Auf jeden Fall.
View to a Kill, ein Absolut. Großartiger Song.
Das stimmt.
By the way, eine unglaublich gute Version von den Wiener Philharmonikern ist im Song Hörst du
The
dieses,
Brain.
Hörst du dieses Theme von dem Song, The Theme, das ist gespielt von den Wiener Philharmonikern. Da gibt es von den Wiener Philharmonikern. Und jetzt fünfmal hintereinander. Gibt's auf, ich weiß nicht mehr, auf irgendeiner CD tatsächlich haben die Philharmoniker, haben das dann bei irgendeiner Aufführung da mal gespielt und
kommt zum
diese
Ende.
CD habe ich zu Hause. Und im Gegensatz zu allen anderen.
Deine Mutter. Okay, alles klar.
Nee, meine Mutter hat die nicht mehr. Übrigens, deswegen, ich habe die von meiner Mutter.
Habe ich zu Hause, auch mit so einem mahnenden Finger dabei.
Ja, ja, und man muss sagen, dass die
dem
Version. Ja, und das muss ich leider sagen, dass die Version tatsächlich besser ist als das Original von Duran Duran.
Okay.
Und das ist aber auch schon sehr geil.
Das ist sehr schwer, ja. Oh. Besonders, dass ich gestern dann halt den ersten Timothy Dalton gesehen
Hauch
habe.
Hauch des Todes.
Dalton?
Dalton.
Der Hauch des Todes.
Ja, der auch
Soundtrack
sehr geil ist.
Im Übrigen, aha.
Ja, ist aber das, schwacher
ist das
Song.
Der, ist das der, wo der Song, ja. In seinem Chronographen diesen Laser hat?
Nee. Das war,
oder nee, das war der zweite mit dem Dalton,
das
ne?
war Lizenz zum Töten.
Ja, genau.
Ja, wo der in diesem License Turm eingesperrt ist, wo der schön dann ja. mit diesem Laser
im
den
ersten,
im ersten, im ersten Dalton, 18,
ja, genau.
Im ersten Dalton war da, wo der dann den Laser in der Radkappe von seinem Aston Martin und dann, dieses Russentaxi durchgesegelt hat. So, Stefan.
So, wo waren wir?
Wir waren bei Punkte, meinen Punkten, die du in der Hand hältst.
Die ich in der Hand halte. Ja, ich fange mal mit der Fear Factory an. Die hat gute 3 Punkte für die Musik erhalten, 2 Punkte für die Lyrics.
Die fand ich echt schwach, die Lyrics auf dem Album tatsächlich.
Worüber haben die denn gesungen?
Ja, eben.
Ach so.
Das war sehr inkonsequent.
Ja,
oder inkonsistent eher gesagt. So. Ja.
Und Allgemeineindruck eine 3. Ich sag mal, für ein Debütalbum, wahrscheinlich, wenn man es zum Zeitpunkt oder Zeitpunkt des Debüts gemacht hätte, wäre das besser ausgefallen.
Wahrscheinlich, ja.
So jetzt
also
insgesamt.
Wenn ich jetzt nach jetzt beurteilen müsste, wäre es schlechter gewesen, aber bei mir schwingt noch so ein bisschen die Emotionalität von früher mit. Deshalb.
Ja, also insgesamt 8 Punkte. Und die Slipknot hat 4 für Musik, 4 für Lyrics, 4 für Allgemeineindruck, 12 Punkte. Also,
Cover ist auch geil. Cover ist geil.
Oh, ich fand vor allem auch damals die Platte, die hatte ja so einen silbrigen
Druck.
Ja,
genau.
Ich fand das Booklet schon wirklich geil mit diesem Silberzeug drauf. Ja. Das war schon geil gemacht. Ja, insgesamt dann 12 Punkte, also 4 Punkte Vorsprung für Slipknot. Mal gucken, ob Fear Factory das noch einholen kann.
So, machst du oder sehe ich?
Dann fang du an.
Ja. Ich habe Dennis Punkte. Und Foo Fighters, also
Foo Fighters.
Foo Fighters. Ja, damit, also vielleicht zur Erklärung da draußen. Wir haben FF drüber geschrieben und mussten dann lachen, weil wir eben meinten, ja, Foo Fighters. Oh, unsere Zeit ist zu Ende.
Wir müssen zum Ende kommen. Ja.
Hau rein.
Ja. Fear Factory haben, Dennis war fair heute, 4-4-4 und treten an mit 12 Punkten an gegen Slipknot. 4-4-4. Wir haben
sehr ausländlich. Ja. Okay. Nein, wirklich, also beide Platten haben so, ja.
Das eine war wahrscheinlich emotionaler mehr mithängend und das andere war halt einfach näher dran, aber ja, okay. Ja.
Dann sind wir immer noch 4 Punkte im Plus für Slipknot.
Alrighty,
und da ich meine Punkte kenne.
Alles klar, und da ich jetzt genau Stefans Punkte hier habe, dann habe ich hier Fear Factory, Musik 3 Punkte, Lyrics 3 Punkte und der Gesamtandruck nochmal 3 Punkte. Das macht 9 Punkte für die fucking Fear Factory. Auf der anderen Seite Slipknot. Und da haben wir schon Musik 4 Punkte, Lyrics 3 Punkte und der Gesamtandruck 4 Punkte, also insgesamt 11.
We have a winner.
Slipknot weiter an der Stelle.
Hätte ich am Anfang auch überhaupt nicht gedacht, dass wir mit Slipknot überhaupt eine Runde weiterkommen.
Ja, hätte ich auch nicht gedacht, ja.
Aber ist gegen eine schwache Platte angetreten an der Stelle.
Ja, die Manufacture hätte gewonnen.
Haben wir die D-Manufacture eigentlich noch
nicht gezogen? Die haben wir nicht gezogen. Nee,
wollte ich leider sagen. Nein. Ja, weil er die Concrete und noch irgendwie was anderes.
Wir hatten die Concrete noch gehabt und die Aggression Continuum.
Alles klar, weil ansonsten hätte ich nämlich wahrscheinlich jetzt den Joker gezogen.
Ja, also ganz ehrlich, die Manufacture wäre bei mir auch vorgekommen.
Ja, aber den hättest du ja schon aufschreiben müssen, den Joker.
Ja, gut, aber wie gesagt, die D-Manufacture ist eh nicht dabei. Von daher irrelevant.
Ja, also insofern sind wir durch.
Yes.
Slipknot weiter. Welche Platten haben wir für Slipknot noch übrig?
Wir haben jetzt noch über die All Hope Is Gone und die The End So Far.
Jetzt
nicht so meine Platten, aber auf jeder Platte sind mindestens 1-2 richtige Knaller drauf, auf jeden Fall. Also von daher.
Mal gucken, wogegen die dann
antreten. Ich bin gespannt.
Ich auch. In dem Sinne.
Alles klar.
Tschüss.
Ciao. Tales out of the box.